Zwei Typen in Nadelstreifenanzügen, wahrscheinlich Vertreter, die in der Stadt Versicherungen verhökerten, kamen aus der Bar herein, die das Café von der Eingangshalle trennte. Sandra sagte ihnen, sie sollten sich setzen, wohin sie Lust hätten. Und als sie sich umdrehte, beguckten sie ihre Beine. Sie hatte schöne Beine. Diese Tür. Durch die Tür kam man von der Bar und in die Eingangshalle. Es gab drei Zugänge in die Eingangshalle. Von der Bar, von der Straße und von der Kleiderboutique aus. Plus die Fahrstühle und die Feuertreppe. Drei Leute vorn am Empfang. Ein ständiges Kommen und Gehen von Gästen. Carney bremste sich. Er nahm einen Schluck von seinem Kaffee. Manchmal war er unachtsam und seine Gedanken gerieten auf Abwege. Im Nightbirds hatte Freddy ihm das Versprechen abgenommen, darüber nachzudenken, denn er wusste, meistens machte Carney dann doch mit, wenn er zu lange über einen der Pläne seines Cousins nachdachte. Carney musste nur einen Abend lang die Decke anstarren, das reichte, um die Sache unter Dach und Fach zu bringen. Die Risse da oben wie eine Skizze der Risse in seiner Selbstbeherrschung. Das gehörte zu ihrer üblichen Laurel- und Hardy-Nummer. Freddy beschwatzte ihn zu irgendeinem unüberlegten Vorhaben und dann versuchte das ungleiche Paar, den Konsequenzen zu entgehen. »Schon wieder so ein schöner Schlamassel, in den du mich da reingeritten hast.« Sein Cousin war ein Hypnotiseur. Plötzlich stand Carney Schmiere, während Freddy im Billigwarenhaus Comics klaute. Sie schwänzten die Schule, um sich im Lowe's ein Western-Doppelprogramm anzusehen. Zwei Drinks im Nightbirds und dann quetschte sich die Morgendämmerung durch das Fenster von Miss Marys Privatkneipe und der Schwarzgebrannte rollte ihnen im Kopf herum wie eine Eisenkugel. »Ich habe da eine Halskette, die ich loswerden muss. Kannst du mir helfen?« Jedes Mal, wenn Tante Millie Freddy wegen irgendeiner Geschichte, die die Nachbarn ihr erzählt hatten, ins Gebet nahm, war Carney mit einem Alibi zur Stelle. Niemand würde Carney jemals verdächtigen, dass er log, dass er unehrlich war. Das war ihm ganz recht. Dass Freddy der Truppe um Miami Joe, mit der er sich da eingelassen hatte, seinen Namen genannt hatte, das war unverzeihlich. Carneys Furniture stand verdammt nochmal im Telefonbuch, in der Amsterdam News, wenn er es sich leisten konnte, eine Anzeige zu schalten, und jeder konnte ihn ausfindig machen. Carney erklärte sich bereit, darüber zu schlafen. Am nächsten Morgen konnte die Zimmerdecke ihn nicht umstimmen, und jetzt musste er sich überlegen, was er wegen seines Cousins unternahm. Es ergab einfach keinen Sinn, dass ein Gangster wie Miami Joe einen Schmalspurganoven wie Freddy für so einen Job ins Boot holte. Und dass Freddy Ja gesagt hatte, war eine schlechte Nachricht. Das war etwas anderes, als Süßigkeiten zu klauen, und auch etwas anderes als damals, in ihrer Kindheit, als sie an der Spitze der Insel auf einem Felsen 30 Meter über dem Hudson River gestanden hatten und Freddy ihn herausforderte, in das schwarze Wasser zu springen. War Carney gesprungen? Er war gesprungen und hatte den ganzen Weg hinunter geschrien. Und jetzt verlangte Freddy von ihm, in einen Haufen Beton zu springen. Er bezahlte Sandra. Sie zwinkerte ihm routiniert zu. Als Freddy am Nachmittag im Büro anrief, sagte Carney ihm, es komme überhaupt nicht in Frage, und rieb ihm seine Naivität unter die Nase. Und damit hatte es sich, 2 Wochen lang, bis das Ding über die Bühne ging und Chink Montagues Gorillas auf der Suche nach Freddy in den Laden kamen. Der Raubüberfall war in sämtlichen Nachrichten. Er musste Rusty fragen, was der Juneteenth war, und er hatte recht gehabt, es war irgend so ein ländliches Ding. Der Juneteenth, das ist, als die Sklaven in Texas mitgekriegt haben, dass die Sklaverei vorbei war, sagte Rusty. Meine Cousins haben das immer mit einer Party gefeiert. Erst 6 Monate später mitzukriegen, dass man frei war, kam ihm nicht wie ein Grund zum Feiern vor. Eigentlich eher ein Anlass, die Morgenzeitung zu lesen. Carney las jeden Tag die Times, die Tribune und die Post, um sich auf dem Laufenden zu halten, kaufte sie sich an dem Stand an der Ecke. Überfall auf Hotel Teresa, Harlem nach dreistem Raub in den frühen Morgenstunden unter Schock. Die Cops sperrten den Bereich vor dem Hotel bis zum Nachmittag ab. Auf dem Bürgersteig entfaltete sich eine andere Art von Schauspiel. Kriminalbeamte und Versicherungsleute rannten hinein und hinaus. Zeitungsleute und ihre Fotografen versuchten, an exklusives Material zu kommen. Carney musste seinen Morgenkaffee in dem schäbigen Diner ein Stück die Straße runtertrinken. Kunden brachten Gerüchte und Theorien in den Laden. »Sie sind mit Maschinenpistolen rein« und »Ich habe gehört, Sie haben 5 Leute erschossen« und »Das war die italienische Mafia, um uns einzuschüchtern.« Dies letztere, vorgebracht von den schwarzen Nationalisten in der Lenox Avenue, die von ihren Seifenkisten aus predigten. »Deswegen haben sie sich für den Juneteenth entschieden, um uns zu schikanieren.« Keine Toten, laut den Zeitungen. Volle Hosen, das ja. Carney rief seine Tante an, um sich zu vergewissern, dass sein Cousin nichts damit zu tun hatte. Er hatte gehört, dass Freddy wieder zu Hause war. Aber das Telefon klingelte bloß. Der Überfall fand früh am Mittwochmorgen statt. Chinks Leute kamen am nächsten Tag gegen Mittag in den Laden. Rusty sagte »Hey«, als einer von ihnen ihn zur Seite schubste. Die beiden Männer bewegten sich in schleichendem Trott, wie aus der Wrestling-Liga entflohene, die sich in Anzüge geworfen hatten. Braune Jacketts hingen ihnen über den Unterarmen, die Krawatten gelockert, große Schweißflecken unter den Achseln. »Ich schulde keinem Geld«, war Carneys erster Gedanke. Der zweite war, vielleicht ja doch. Er winkte Rusty weg und schloss die Tür zum Büro. Der Mann mit dem Schnauzbart hatte eine Narbe, die seine Haut von der Lippe bis zur Wangenmitte kerbte, als hätte er sich von einem Angelhaken losgewunden. Er beäugte das Sofa, setzte sich jedoch nicht, als verstieße dies gegen das Protokoll und könnte einem höheren Tier zu Ohren kommen. Der andere hatte einen runden, rasierten Kopf voller Schweißperlen und die geschminkten Augenbrauen einer Frau. Er bestritt den größten Teil des Gesprächs.
»Sind Sie Ray Carney?«
»Willkommen im Laden. Sie denken an eine neue Couchgarnitur, eine Essecke?«
»Essecke«, wiederholte der Kahlköpfige.
Er spähte durch das Bürofenster, registrierte offenbar erst jetzt, um was für einen Laden es sich handelte.
»Nein«,
er wischte sich mit einem blauen Taschentuch die Stirn.
»Wir arbeiten für einen Mann, den Sie kennen, von dem Sie gehört haben. Er heißt Montague.«
»Chink Montague«, ließ sich der Mann mit der Narbe vernehmen. »Was kann ich für Sie tun?«, fragte Carney. »Hatte also mit Freddy zu tun. Schuldete sein Cousin Geld? Erwartete man von ihm, dass er es bezahlte, oder sie würden ihn verprügeln?« Er dachte an Elizabeth und May, daran, dass diese Männer wussten, wo er wohnte.
»Wir wissen, dass sie manchmal mit Sachen zu tun haben. Schmuck und Steine.«
Zu erschrocken, um den Dummen zu spielen. Er vergewisserte sich. Rusty lungerte mit verschränkten Armen an der Eingangstür herum, nervös. Carney nickte den Männern zu.
»Der Raubüberfall gestern im Teresa«, sagte der Kahle. »Alle sollen wissen, dass es da etwas gibt, was Mr. Montague zurückhaben will. Eine Halskette mit einem großen Rubin. Groß. Er möchte sie unbedingt zurück. Deswegen gehen wir auch überall hin und reden mit Leuten, die sich mit solchen Sachen auskennen. Er sagt, wenn sie irgendwem unterkommt, möchte er es gern wissen und auf dem Laufenden gehalten werden.«
Es war das falsche Wort, aber hier passte es.
»Ich verkaufe Möbel, Mr.«
Der Mann schüttelte den Kopf. Sein Partner tat es ihm nach.
»Aber falls sie mir unterkommt, gebe ich Ihnen Bescheid«, sagte Carney. »Da können Sie sicher sein.«
»Sicher«, sagte der Kahle. Carney fragte nach einer Telefonnummer, als bäte er einen Kunden um nähere Angaben. Der Kahle sagte,
»Sie wohnen hier in der Gegend. Sie wissen schon, wie Sie sich mit uns in Verbindung setzen.
Und das würde ich Ihnen auch empfehlen.«